Ja, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie diese Einladung mir gegeben haben, hier an diesem Nachmittag über ein Wort zu sprechen, darüber nachzudenken. Bei uns in Deutschland gibt es an den Kiosken sehr viele Zeitungen und Zeitschriften. Wir nennen das die bunte Presse. Und dort in der bunten Presse finden wir alle möglichen Geschichten von Leuten, die irgendwo bekannt sind als Schauspielerinnen oder Fürstinnen und wie sie alle heißen. Und wenn man mal so ein Blatt in die Hand nimmt, dann stellt man fest, dass dort ein Wort besonders häufig vorkommt. Und das ist das Wort Glück. Sie wollen alle Glück haben. Und dann auf einmal taucht das große Glück auf, nämlich irgendein Partner, mit dem sie dann eine Zeit lang zusammenleben. Aber dann kann man, wenn man das verfolgen würde, bald nachlesen, dass die Sache irgendwo in die Brücke gegangen ist und dann ist das große Glück zu Ende. Solche Geschichten kann man laufend lesen und so will ich einmal heute das Thema so nennen, wir wollen nachdenken über das Glück. Und wenn ich die Frage stellen wollte, ob wir glücklich sein wollen, ich glaube, niemand würde sagen, nein, das will ich nicht. Ich kann ja mal die Probe machen. Wer möchte glücklich sein? Mal Hand hoch bitte. Ja, mal die Gegenprobe. Wer möchte nicht glücklich sein? Gibt es gar nicht. Also so eine einstimmige Demokratie habe ich selten erlebt. Ja, das finde ich ganz prima, dass wir uns in diesem Punkt so einig sind, dass wir alle glücklich sein wollen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie machen wir das? Wie werden wir das? Wie werden wir wirklich glücklich? Zu dem reichsten König des Altertums, dem König Krösos von Lydien, kam eines Tages der weiseste Mann der damaligen Zeitstunde. Es war der Philosoph Solon. Und Krösos war in einem Gespräch mit Solon und er zeigte ihm zunächst einmal seine Schatzkammern, wie viel Gold er hat, wie viel Diamanten, und all den Reichtum, den er zur Verfügung hatte. Und da sagte er, Solon, du bist ein so weiser Mann, ich würde dich bitten, dass du ein Wort zu mir sagst und mich glücklich preist über alle diese Dinge, die ich da habe. Und Solon sagte, dass du der Glücklichste bist, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich erst in dem Augenblick tun, wenn ich sehe, wie du stirbst. Ein weises Wort. Es kam dann im Laufe der Geschichte so, das Reich der Medier wurde erobert, der König Krösos wurde gefangen genommen und er landete auf einem Scheiterhaufen. Und als die Flammen um ihn schlugen, da hat er gesagt, Solon, Solon, wie recht hast du gehabt. Im Sterben, da zeigt sich, ob wir wirklich glücklich sind. Da erst wird deutlich, was unser Leben ausgemacht hat, ob wir so glücklich sind, dass wir auch durch den Tod gehen können. Man hat einmal eine Statistik angefertigt über die Anzahl der Nervenärzte und Psychoanalytiker in Hollywood, wo also die vielen Schauspieler sind, die nun alle nach der Meinung der meisten Menschen sind dort die glücklichsten Leute. Sie sehen gut aus, ein blendendes Aussehen, sind Vorbilder für viele Leute, sie verdienen viel Geld, sie sind auf der Leinwand überall zu sehen, sind berühmt. Und viele junge Leute denken ja, wenn ich das doch auch so hätte, das wäre doch ganz großartig. Und dann braucht man da so viele Nervenärzte. 20 Jahre später hat man noch einmal eine Statistik angefertigt, und von 40 Psychoanalytikern und 30 Nervenärzten war das hochgeschnellt auf 1500 Nervenärzte und 1800 Psychoanalytiker. Also die Leute, die von allen so als so glücklich angesehen werden, haben große Probleme. Es ist mit dem Glück nicht weit bestellt. Es ist offenbar nur auf der Leinwand so zu sehen. Der französische Philosoph sagte, die ganze Welt befindet sich auf einer wahnsinnigen Suche nach Sicherheit und Glück. Das ist das, was viele Menschen suchen. Zu einem Psychiater kam ein Mann und er sagte: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Ich bin psychisch am Ende. Der Doktor schaute sich den Mann an und sagte: Ach, wissen Sie, wir haben hier gerade so einen ganz weltbekannten Zirkus am Ort und wir haben den weltbekannten Clown hier. Also ich würde Ihnen raten, gehen Sie doch da mal hin, der kann Sie doch mal so richtig auffrischen, dass Sie wieder richtig lachen können und dass Sie richtig wieder froh werden. Da sagte dieser Clown: Das bin ich. Also auch bei ihm war das nicht weit her mit dem Glück und mit alledem, was wir da so bei vielen Menschen vermuten. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann gibt es für dieses Glück, das uns besonders trifft, ein Wort, das wir nur so in der Bibel finden. Und dort heißt es: selig ist. Das ist sogar eine Steigerungsstufe von dem allgemeinen Glück, was wir meinen. Ja, ich würde sagen, es ist das eigentliche Glück überhaupt. Selig ist. Können wir das so von uns sagen? Wenn die Bibel uns selig preist und sagt: Selig bist du, dann können wir sagen, dann bin ich wirklich glücklich. Dann kann ich auch durch Tiefen hindurchgehen, dann vermag ich das alles. Und diese Seligkeit, die brauchen wir. Es gab einmal einen bekannten Erzbischof von Zypern, der hieß Makarios. Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist. Dieser Mann, der hat also viele Schlagzeilen gemacht aufgrund seiner Politik, die er in Zypern betrieben hat. Dieser Mann mit dem Namen Makarios hatte einen sehr besonderen Namen. Das ist ein griechisches Wort und wenn man das übersetzt, heißt das: selig ist. Das ist das griechische Wort für selig ist, Makarios. Der hieß also Makarios, er war Erzbischof, aber ob er wirklich selig war, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe inzwischen lernen müssen, ich hatte früher immer eine unglaubliche Hochachtung vor solchen Leuten, die mit sieben Kreuzen auf der Brust herumliefen, wo man dachte, das sind ja fromme Leute, die sind ja in unwahrscheinlicher Nähe zu Gott. Und dann habe ich, indem ich solche kennengelernt habe, festgestellt, dass sie oft weit von Gott weg waren, trotz aller Kreuze. Wir dürfen uns nicht blenden lassen, auch von einem solchen Schein. Mein Lehrer, und von dem ich sehr viel zu verdanken habe, Heinrich Kemner, hat einmal zu einem solchen Bischof gesagt: Man kann auch mit einem Mercedes als Bischof in die Hölle fahren. Ein wahres Wort. Es kommt auf die Tiefe des Herzens an, ob wir da selig sind. Uns allen ist bekannt, sind bekannt die Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Jesus nennt uns 9 Seligpreisungen in der Bergpredigt und ich würde sagen, das ist die gewaltigste Predigt, die dieses Erdenrund jemals gehört hat. Im Vergleich zu dem Prediger Jesus, zu dem Sohn Gottes, ist all das, was wir Menschen sagen, Makulatur. Es sei denn, er beglaubigt das Wort, sodass, wie er es auch gesagt hat, wer euch redet, der hört mich. Das ist das, was wir uns wünschen bei jeder Verkündigung, dass wir das erleben. Ich habe das Thema für heute Nachmittag einmal genannt: die 7 Seligpreisungen der Offenbarung. Vielleicht hat manch einer das Thema gelesen und war erstaunt darüber, dass die Seligpreisungen plötzlich verlagert werden in die Offenbarung hinein, im letzten Buch der Bibel. Und wer die Bibel aufschlägt, das letzte Buch aufschlägt, der wird also dort im Zusammenhang diese 7 Seligpreisungen nicht finden. Sie sind verstreut. Aber merkwürdigerweise, wenn man im Buch der Offenbarung einmal ganz genau liest und sie alle zusammenträgt, die dort stehen, dann sind das genau 7. Die Offenbarung ist ja sowieso ein Buch, das sehr stark angelegt ist auf die 7er Zahl. Die 7er Zahl ist die göttliche Zahl, die vollkommene Zahl Und so finden wir sehr viele Aussagen dort in der Offenbarung, die immer wieder mit der Sieben es zu tun haben. Und auch diese Dinge kann man einfach sehen, dass das nicht zufällig geschrieben ist, sondern dass das hier von Gott inspiriert ist. Der Jesus hat ja dem Apostel Johannes die Botschaft gegeben, die er selbst überhaupt nicht verstanden hat. Denn er hat Dinge geschrieben, da hat ihm der Jesus das in Bildern gezeigt und er hat das dann einfach aufschreiben müssen im Auftrag des Herrn. Und wir haben das heute vor uns und nur einen Teil davon können wir wirklich verstehen. Vieles wird erst sichtbar werden, wenn die Zeit dafür reif ist, wenn diese Zeit kommen wird, wenn das alles geschieht, was dort im Einzelnen geschrieben steht. Und so stehen dort sieben Seligpreisungen an verschiedenen Stellen der Offenbarung, aber ich glaube, diese gehören zu dem Teil der Offenbarung, die wir alle nachempfinden können, die wir verstehen können und worüber wir dann auch reden können. Ich möchte jetzt diese sieben Seligpreisungen einmal uns im Zusammenhang vorlesen und nenne immer dazu das Kapitel und den Vers, wo die im Einzelnen stehen. Die erste Seligpreisung steht in Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Die zweite steht in Offenbarung 14, Vers 13. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die dritte Seligpreisung steht in Offenbarung 16, Vers 15. Selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, dass er nicht nackt wandle und man nicht seine Blöße sehe. Offenbarung 19, Vers 9. Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Offenbarung 20, Vers 6. Selig ist, der Teil hat, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. Offenbarung 22, Vers 7, die sechste Seligpreisung. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Und die letzte Seligpreisung der Offenbarung Nummer 7 steht in Offenbarung 22, Vers 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, auf dass sie teilhaben dürfen an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Das sind die sieben Seligpreisungen der Offenbarung. Es gibt viele andere Worte, die wir auch zusammenziehen können zu einer siebener Gruppe in der Offenbarung. Und das macht mir deutlich, dass das nicht von irgendeinem Dichter oder Philosophen geschrieben worden ist, sondern dass dieses Wort hier inspiriert ist. Dass hier der Herr Jesus selbst am Werk war, der seinem Jünger, dem Apostel Johannes, die Botschaft gegeben hat. Fangen wir mit der ersten Seligpreisung nochmal an. Ich wiederhole sie, Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Zur Zeit der Urgemeinde hatte nicht jeder eine Bibel, so wie das heute bei uns der Fall ist. Die Texte, die wir heute Bibel nennen, wurden in Form von Briefen weitergereicht von Gemeinde zu Gemeinde. Man hatte also nur ein einziges Exemplar und jetzt wurde das der Gemeinde vorgelesen. Und da war dann einer aus der Gemeinde, der hat das vorgelesen und die anderen haben zugehört. Das ist die Situation, die wir uns hier vorstellen müssen, wenn wir diesen Text hören. Und jetzt wird selig gepriesen derjenige, der den Text vorliest Und es werden selig gepriesen diejenigen, die zuhören. Es ist dieselbe Situation, die wir heute haben. Einer ist da, der liest einen Text vor, die anderen hören zu. Und hier, schon dafür, haben wir die Seligpreisung, dass wir selig sind, dass wir glücklich sind, wenn wir solche Menschen sind, die auf das Wort Gottes hören. Ich bin immer erstaunt, wenn ich so viel rumreise, eigentlich sind es doch recht wenige Menschen, die wirklich offen sind für die Botschaft, die zusammenkommen, um das hören zu wollen. Viele Menschen um uns herum, das wissen wir aus unserer Nachbarschaft und wo überall, das sind Menschen, die sagen, ach, das interessiert mich eigentlich nicht. Sie hören es nicht und sie lesen es nicht, sie wollen es nicht. Und darum merken wir schon, wir gehören damit schon zu einer ausgesuchten Gruppe in den Augen Gottes, dass er sagt, selig sind diejenigen, die das vorlesen und die das hören. So fängt das Ganze gleich hier an mit einer guten Verheißung, auch jetzt hier zu dieser Frauenstunde hier in Asunción, dass wir von unserem Herrn Jesus Christus selig gepriesen werden. Das ist etwas sehr Schönes. Manfred Hausmann, ein bekannter deutscher Dichter, hat einmal zur Bibel Folgendes gesagt: Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, staune ich von Neuem über ihre Vielschichtigkeit und Tiefe. Das Bild des Menschen, das sie zeichnet, hat nirgends seinesgleichen. Es umfasst den ganzen Menschen, seine Größe und Jämmerlichkeit, seine Zartheit und seine Brutalität, seinen Glanz und seine Finsternis. Kein anderes Buch weiß so bestürzende und so erhebende Dinge vom Menschen wie die Bibel zu berichten. Die Geschichten, die in ihr erzählt werden, sind unauslotbar in ihrer hintergründigen Bedeutungsfülle. Da hat er in kurzen Worten einmal zusammengefasst, was den Wert der Bibel ausmacht. Es gibt kein Buch der Weltgeschichte, das den Menschen so klar beschreibt, wer wir wirklich sind, in seiner ganzen Hintergründigkeit. Wenn wir andere Bücher lesen, in der Literatur, dann sind wir es gewohnt, dass dort die Helden gezeichnet werden. Da haben wir den Held der Geschichte oder der Held eines Filmes, dem alles gelingt, wo alles klappt. Und alles ist immer super. Das tut die Bibel nicht. Selbst ein Mann wie David, wo Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, von ihm verschweigt die Bibel nicht seinen Ehebruch und seinen Fall. Aber sie schreibt auch, wie dieser Mann sich aufrichtet und wie er demütig zu Gott kommt und um Vergebung seiner Sünde bittet. Der Psalm 33, wo er das beschreibt, ist, finde ich, etwas ganz Besonderes, wo er seinen Absturz beschreibt und wie ihm wirklich schlecht zumute ist. Die Gebeine zerbrechen ihm fast und welche Worte er benutzt, wie tief die Sünde ihn abgestürzt hat. Das ist das Wesen der Bibel, dass sie auch sowas berichtet. Auch in dieser Tiefgründigkeit, in der der Mensch sich befindet, wenn er in Sündennot gerät. In der Dichtung gäbe es sowas nicht, wenn das im Leben vorkäme, das würde alles retuschiert. Schauen Sie nach, die Lebensbilder von irgendwelchen Leuten, die Politiker schreiben ja, das ist bei uns so üblich, die schreiben immer, wenn sie abgedankt haben, ihre Memoiren. Und wenn man die liest, dann waren das alles super Politiker. Die haben keine Fehler gemacht, es war alles richtig, was sie gemacht haben. Die anderen, die hat man versucht zu beeinflussen, aber die wollten ja nicht. Aber wir haben immer das Richtige gewollt. Die kommen immer fein raus. So macht es die Bibel nicht. Die Bibel zeichnet den Menschen, wie er wirklich ist. Auch der Petrus, so ein Haudegen, den aber Gott gebrauchen konnte, er wird auch geschildert in einer Weise, dass er vor einer Magd sagt, den kenne ich nicht. Alles kommt dort vor in der Bibel. Das ist das Großartige, dass die Bibel uns Menschen zeichnet, wie wir wirklich sind. Ein Afrika-Missionar hatte vor den Schwarzen dort gesprochen und denen deutlich gemacht, was in der Bibel steht Und dass die Bibel so voller Liebe ist, von der Liebe Gottes, und dass alles da so geschrieben steht. Und eines Tages kam der Häuptling, der nun oft die Botschaft der Bibel gehört hatte, und er kam ganz aufgeregt zu dem Missionar und sagt, mein Jagdhund hat eine Bibel gefressen. Und da hatte er ganz große Sorge, und da sagt der Missionar, ist kein Problem, der frisst ja auch Knochen, also wird er das Papier auch verkraften, das wird nicht so schlimm sein. Nein, nein, sagte der Häuptling, das Problem ist ja, dein Buch ist so voller Liebe, der wird jetzt als Jagdhund nicht mehr zu gebrauchen sein. Der hatte etwas Wesentliches verstanden. Dieses Buch ist das Buch, das wirklich Menschen verändern kann. Ich will uns mal einen Text lesen und dann wollen wir mal sehen, von wem dieser Text wohl stammt. Da schrieb jemand Folgendes. Herr Jesu Christ, du Gottes Sohn, o steig herab von deinem Thron und rette meine Seele. O komm mit deiner Seligkeit, du Glanz der Vaterherrlichkeit, gib, dass ich dich nur wähle. Lieblich, herrlich, ohne Leide ist die Freude, wenn dort oben wir dich, unseren Heiland, loben. Du kamst, die Menschheit zu erlösen, von Tod sie zu befreien und vom Bösen, zu bringen ihr dein Glück und Heil. Sind das nicht wunderbare Verse, die jemand hier geschrieben hat, wo er in knappen Worten das Heil und die Hoffnung beschrieben hat? Wir werden jetzt staunen, wenn ich sage, wer der Autor ist. Das war Friedrich Engels als Student mit 19 Jahren. Es war also ein gläubiger junger Mann, der dem Herrn Jesus folgte und der so etwas schreiben konnte. Er verfiel dann den Ideen des Kommunismus, ist ein Mitbegründer des Kommunismus geworden, der atheistischen Religion, so kann man sagen. Und darum steht hier auch in diesem Text, den wir gehört haben, selig sind, die das Wort hören, und dann kommt das Entscheidende dazu, die das Wort auch bewahren. Das ist wichtig. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir es hören, sondern dass wir es bewahren, in einem feinen Herzen, so wie es die Maria auch tat, und mit diesem Wort leben bis zum Ende hin. Und dazu wollen wir uns ermutigen, das brauchen wir auch immer wieder in unserem Leben. In Hebräer 13, Vers 7 steht, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und da steht ein kurzer Satz, ihr Ende schaut an. Das ist es. Ihr steht nicht, schaut an, wie sie mal anfingen. Ihr Ende schaut an. Unser Anfang des Lebens ist manchmal recht kompliziert, wo wir überall reintapsen und so weiter, bis wir uns irgendwann mal bekehren. Und dann kommt es darauf an, dass wir diesen Weg kontinuierlich gehen bis zum Schluss. Und die Bibel sagt, ihr Ende schaut an. Und so wollen wir uns ermutigen, auf dem Weg unseres Herrn zu bleiben bis zum Ende. Das ist entscheidend, dass wir bis zum Ende durchhalten. Paulus hat das so schön ausgedrückt, indem er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben gehalten, jetzt ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber nicht nur mir, sondern allen anderen auch, die den Herrn lieb haben. Und so wollen wir unseren Herrn lieben, ihm dienen mit ganzer Kraft, wie wir es haben. Denn es lohnt sich, wir bekommen eine Krone. Wir kämpfen nicht um die Krone, aber es ist gut zu wissen, dass da eine Krone vorgesehen ist. Ist doch gut, wenn der Herr uns so informiert. Die Königin von England hat eine sehr teure Krone, ich weiß nicht, wie viel Millionen Dollar die kostet, oder Pfund Sterling. Aber wenn sie stirbt, was ist mit der Krone? Sie wird wertlos. Sie kommt in einen Panzerschrank rein, dass die Diebe nicht rankommen. Bei uns ist genau umgekehrt. Wenn wir sterben, kriegen wir eine Krone und die ist ewig. Also wenn ich mich entscheide, ich entscheide mich mehr für diese Krone und nicht diese lumpige Krone der Königin von England. Die will ich gar nicht haben. Wir merken, wenn wir bei Jesus sind, dann wechseln sich grundlegend die Werte. Wir dürfen uns unglaublich freuen, auch dann, wenn wir hier und da durch Leid und Not gehen, weil auch Paulus hier sagt, Das Ende sollen wir anschauen. Vom Ende her sollen wir denken. Und nicht so kurzsichtig, nur auf die paar Minuten oder was, so kann man es ja messen, an der Ewigkeit, die wir hier auf dieser Erde wandeln. Ich komme zur zweiten Seligpreisung. Offenbarung 14, Vers 13. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir haben sicher oft schon gehört, wenn jemand schwer krank ist, leidet an Krebs, hat also eine sehr, sehr schwere Krankheit und er hat viel Leid und Not zu ertragen, gerade in der letzten Zeit bis zum Sterben geht. Und wenn er dann endlich gestorben ist, dann sagt man, na endlich hat er es überwunden, endlich. Wenn sowas gesagt wird, wird es mir immer recht mulmig zumute, muss ich sagen. Denn ich weiß nicht, ob, wenn ich nicht weiß, wohin er geht, dann wird es mir noch mulmiger. Denn jetzt fängt das Leid erst richtig an, wenn er nicht bei Jesus war. Dann nimmt das Leid kein Ende mehr. Aber hier steht, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Dann spielt es keine Rolle, wie wir die letzten Stunden hier verbracht haben. Ob in schwerer Krankheit, ob mit Schmerzen oder wie auch immer. Mein Freund, von dem ich eben sprach, der ist 90 Jahre alt geworden. Und in letzter Minute, in den letzten Tagen, starb er dann an Blasenkrebs. Und das ist äußerst schmerzhaft, wie mir gesagt wurde. Also auch dieser Mann, der vielen Menschen das Evangelium gepredigt hat, er war wirklich eine deutsche Eiche. Was der sagte, das stand fest. Ich habe von ihm sehr viel lernen können. Und dieser Mann kommt in den letzten Tagen seines Lebens in eine ungeheure Anfechtung hinein, wo ihm so viel Schmerz zugefügt wird, kann man mit Morphium. Selig sterben kann man nur mit Jesus. Das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Der bekannte Evangelist Moody hatte einmal von seinem Leben ausgesagt, wenn er einmal sterben wird, dann sollte man keine Trauerkarten drucken mit schwarzem Rand, sondern man sollte Karten drucken mit einem Goldrand, um damit auszudrücken, es ist für ihn jetzt ein Freudentag, denn er geht jetzt ein in die Ewigkeit seines Herrn. Da gibt es nichts zu trauern. Da ist ewige Freude angesagt. Und das soll schon durch die Anzeige deutlich gemacht werden. Bezüglich des Todes gibt es ja ganz verschiedene Auffassungen, was die Leute alles Mögliche machen. Ich habe neulich gelesen von einem Amerikaner in Colorado, der hat etwas ganz Merkwürdiges sich überlegt, nämlich seit einem Vierteljahrhundert probt er jährlich seine Beerdigung. Da fährt er also mit einem Wagen und sitzt vorne drauf und da ist sein Sarg, den er dann einmal haben soll. Und dann wird genau geprobt, an welcher Stelle man vorbeifährt und wo der Sarg abgelassen wird. Und alle Details der Beerdigung werden voll durchgeführt, nur eben, dass er noch lebt. Und das macht er schon ein Vierteljahrhundert. Und jedes Mal von Jahr zu Jahr erfindet er neue Details, wo er dann sagt, ja, dieses sollte man noch etwas anders gestalten und an diese Kurve sollte man so nehmen und alle Details macht er so. Manch einer sagt, naja, der bereitet sich aufs Sterben vor. Aber in Wirklichkeit ist das keine Vorbereitung, wenn er nicht selig stirbt. Und das stirbt er nur in dem Herrn. Paulus sagt in Römer 14, Vers 8, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Also ich habe keine bessere Formulierung gefunden für das Sterben. Wenn es ans eigene Sterben geht, ich möchte so sterben, wie Paulus das hier sagt. Und dann, wenn das die Maxime ist, dann ist es völlig unwichtig, wann wir sterben. Und es ist auch völlig unwichtig, woran wir sterben. Das sind Nebenfragen, denn die spielen für die Ewigkeit keine Rolle. Die entscheidende Frage ist, wem wir sterben. Und darum wollen wir uns ausrichten mit unserem Leben, auch auf das Ende hin. Und wir werden selig gepriesen, wenn wir uns auf den Herrn Jesus ausrichten, dass wir ihm sterben. Wenn wir ihm sterben, dann haben wir die große Verheißung, die im Psalm 23 steht: Und ob ich schon wandert im finstern Tal, bist du doch bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, dieser Text wird ja sehr oft verwendet, wenn jemand in irgendeine Not kommt. Ist auch gut, dass man diesen Psalm so verwendet. Aber vom Ansatz dieses Psalmtextes ist etwas anders gemeint. Es ist nämlich gemeint, wenn wir durch den Schatten des Todes gehen, wenn wir im Todesschatten uns befinden, da kommt keiner mehr mit. Weder unser Ehepartner, noch unsere Kinder, noch unsere besten Freunde. Im Tod sind wir ganz, ganz, ganz allein. Und wenn, jetzt sagt dieses Psalmwort, wenn wir dem Herrn gestorben sind, dann wird dort im Tode einer bei uns sein, nämlich der Herr Jesus selbst. Und er wird uns an die Hand nehmen, wie der Text sagt. Und was macht er? Er führt uns zum Vater, zum Ziel. Wir sehen also, dem Tod ist durch den Herrn Jesus die Macht genommen. Der Tod ist wirklich besiegt. Wir können uns freuen, dass einer da ist, der uns im Tode begleiten wird. Ich habe gehört, am Comasee in Italien, auf einer langgestreckten Halbinsel, da gibt es eine wunderschöne Villa. Und da ist ein Gärtner, der pflegt das bis aufs Letzte. Das ist alles tipptopp. Und eines Tages kommt ein Wanderer vorbei und er sieht diesen wunderbar gepflegten Garten und diese Villa. Und dann sagt dieser Urlauber: Sie haben den Garten ja so wunderschön gepflegt und so in Ordnung gehalten. Es ist ja so, Sie haben das ja so in Ordnung, als würde Ihre Herrin morgen kommen. Nein, nein, sagt er, sie kann heute kommen. Der Garten ist heute so gepflegt, dass heute sie kommen kann. Und das wurde mir so zum Gleichnis: So müssen wir vorbereitet sein auf das Kommen des Herrn. Er kann jeden Tag kommen. Die Bibel lässt das völlig offen, an welchem Tag er kommt, zu welcher Stunde. Jesus sagt, es gebührt euch nicht zu wissen Zeit und Stunde. Aber es ist gut, wenn wir unser Leben so eingerichtet haben, dass wir ständig damit rechnen, dass er kommt. Und dass wir dann unser Leben so gepflegt haben, wie dieser Gärtner den Garten gepflegt hat, dass seine Herrin jeden Moment kommen kann. Darauf kommt es an, dass wir so ausgerichtet sind. Wir kommen zur nächsten Seligpreisung. Jetzt muss ich sehen, dass ich nicht durcheinander komme. Ja, die dritte Seligpreisung, Offenbarung 16, Vers 15. Da steht: Selig ist der, der wacht und bewahrt seine Kleider, dass er nicht nackt wandle und man nicht seine Blöße sehe. Die Bibel legt immer wieder großen Wert darauf, dass wir wachend sind. Christen sollen wache Leute sein. Dass wir ständig auf der Hut sind in dieser Welt und dass uns nicht die Sünde ereilt und dass wir, wie es hier heißt, die Kleider des Heils haben. Diese Kleider, die nötig sind, um in der Ewigkeit anzukommen. In Jesaja 61, Vers 10 lesen wir: Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Der Jesus erzählt uns ja in einem Gleichnis von einem Mann, der auch in den Himmel wollte, aber er hatte kein hochzeitliches Kleid an. Und was wird mit ihm gemacht? Er wird in die Finsternis rausgestoßen. Und das soll ja ein Bild sein, auch für uns, Und dieser Mann hatte versucht, das wird ja in dem Gleichnis ja gesagt, versucht in den Himmel zu kommen, so wie er ist mit seinem Leben, mit aller Sünde. Und das geht nicht. Gott lässt nicht eine Sünde in seinen Himmel hinein. Wir müssen reingewaschen sein von aller Sünde. Und symbolisch wird das ausgedrückt durch dieses Kleid, das hier wir haben, dass wir nicht nackt sind und nicht bloß sind, sondern diese Kleider des Heils angezogen haben. Es ist gut, manchmal zu sehen, wie Menschen hier schon auf dieser Erde so wandeln, dass wir sagen, der hat schon das Kleid an. Ich erinnere mich noch an eine Sitzung, die hatten wir im Ministerium und es war eine Runde, wir waren so ungefähr 15 Leute und es war eine furchtbar langweilige Sitzung. Ich muss sagen, mit meinem ganzen Berufsleben Sitzungen eigentlich immer gehasst, weil da so viel Stroh gedroschen wird und es kostet wahnsinnig viel Zeit, dass man da alles Mögliche redet und redet. Und dann gibt es Leute, die ständig auch von sich reden machen wollen, die sagen, das ist jetzt die Chance, hier kann ich jetzt mal so richtig reden. Und dann erzählen sie alles Mögliche und bringen alle möglichen Argumente und die Zeit vergeht und es kommt nichts zu Wege. So ist das oft. Und als dann so wir dort saßen im Ministerium, habe ich mir so alle Leute mal angeguckt, mal den angeguckt. Und da habe ich einfach mal so überlegt, kann es sein, dass einer von denen ein Christ ist? Kann man das erkennen? Obwohl nichts von Gott gesagt wird, nichts von Jesus gesagt wird, einfach kann man das so erkennen. Das war so, so gingen meine Augen darum. Und dann guckte ich mir den Einzelnen, ich sagte, nee, der bestimmt nicht. Der hat ja so ein Blödsinn geredet, nicht? So ein Stuss und alles Mögliche. Ja, dann habe ich gesagt, nein, der nicht, der war durchgefallen bei mir. Dann der Nächste, und so guckt es mir alle an. Ach nee, der macht auch riskiert hier auch so eine Klappe. Das passt eigentlich nicht zu einem Christen. Und so hatte ich sie alle durch, und dann war ich bei einem stehen geblieben. Und der war mir aufgefallen, dass er irgendwie da irgendwie in diesem ganzen Redeschwall gar nicht mitmachte. Und wenn er mal was sagte, dann merkte ich, das war irgendwie gewinnbringend. Das war etwas, was in Richtung dessen ging, worum es nun eigentlich ging. Und da habe ich gedacht, also der, fand ich heraus, das ist der Einzige, der hier Christ sein könnte. Und dann, wir waren an dem Tag gerade angekommen, das war noch in Bonn damals, das Ministerium, als die Sitzung zu Ende war, da kam er gleich an und sagte, ja, wer jetzt noch zum Hotel muss, also ich kann mit meinem Wagen da die Koffer hinbringen, wer hat hier noch was, dass da etwas zu transportieren ist. War er gleich der Erste. Oh, ich sage, ich habe hier noch einen Koffer, also das dauerte sowieso ein paar Tage dort im Ministerium. Und dann haben wir den eingeladen und dann plötzlich sah ich, an seiner Heckscheibe am Auto stand ein kleines Schild, lies die Bibel. Haha, dachte ich, ganz klar. Was hat das Leben dieses Mannes so verändert? Er hat die Bibel gelesen. Und nun bekennt er, liest die Bibel. Tut ihr das auch? Wir kannten uns vorher noch nie. Ich hatte ihn zum ersten Mal gesehen. Und dann habe ich mich auch zu erkennen gegeben. Ich sage, das ist übrigens gut, was Sie da stehen haben. Und so kamen wir dann sehr schnell in ein Gespräch. Und immer dann, wenn er auch nach Braunschweig kam und wir dienstlich miteinander zu tun hatten, dann war das Erste, dass wir erstmal über den Glauben gesprochen haben. Und dann kamen die dienstlichen Dinge. Und die dienstlichen Dinge, die waren mit ihm immer sehr einfach zu besprechen. Das war ein wirklicher Jünger Jesu. Der hatte die Kleider des Heils angezogen, sodass man die Kleider schon jetzt sehen konnte. Das ist großartig, wenn das so geschieht. Ich komme zur vierten Seligpreisung. Offenbarung 19, Vers 9. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ja, das ist ein wunderbarer Text auch, der uns hier genannt wird. Zum Hochzeitsmahl des Lammes. In der Bibel ist mit dem Lamm der Jesus gemeint. Das Lamm Gottes, das gestraft wurde für unsere Sünde, nicht für seine. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir, da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Damit ist gemeint, der Kreuzestod Jesu, er wurde zur Schlachtbank geführt, das war ja das Kreuz, wo er geschlachtet wurde, um unsere Sünde willen, und er hat sich nicht gewehrt. Er hat das alles über sich ergehen lassen. Alles. Ganz im Gegenteil, er hat noch für die Volksmenge gebetet, die da gröhlte und schrie. Mit dem Hauch seines Mundes hätte er die alle wegfegen können und die wären sofort tot gewesen. Er hat die Macht gehabt. Er hat es nicht getan. Er wusste, wenn er hier nicht durchhält, dann sind wir verlorene Leute. Dann wären auch wir hier heute Nachmittag verlorene Leute. Nur deswegen, weil er durchgehalten hat, sind wir errettet. Er ist das Lamm Gottes. Nun steht hier, dass wir berufen sind zum Hochzeitsmahl. Das ist ein Bildwort, wo die Bibel uns beschreibt, die Ewigkeit, wie der Himmel ist. Der Himmel hat viele Facetten und eine dieser Facetten ist, dass der Himmel ein Fest ist. Es wird dort ein Fest gefeiert, ein großes Fest, nämlich ein Hochzeitsfest, das Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus ist der Bräutigam und wir, die Gemeinde, wir sind seine Braut. Das wird ein tolles Fest werden, das muss gewaltig sein. Dieses riesige Fest der Ewigkeit, wo sozusagen die Vermählung stattfindet. Das muss etwas ganz Besonderes sein. In Lukas 14 finden wir ein Gleichnis, wo ja ein Hausherr einlädt zu seinem Fest. Dort wird es das Abendmahl genannt, das einer feiert. Und in diesem Gleichnis ist Gott der Einladende und er lädt ein. Und diese Geschichte in Lukas 14, wo er dann Einladungen verschickt, ich stelle mir das vor, so richtig Einladung mit Goldschnitt und dann persönlich gewidmet, nicht wahr, eingeladen zum großen Fest der Ewigkeit. Und was sagen die Leute? Na, der eine sagt, ich habe mir ein Stück Land gekauft, ich habe das bezahlt und jetzt muss ich hingehen, mir das ansehen. Was für ein Dummkopf, oder? Vielleicht hat er an der Nordsee ein Stück gekauft bei Ebbe. Und wenn er hinkommt, dann ist die Flut drüber, Land unter. Oder vielleicht ein Stück kasachische Steppe, wo nichts wächst. Der hätte zum Fest gehen können, die ganze Ewigkeit gewonnen. Und dann ist ein anderer, der hat da Ochsen gekauft. Da dachte ich, muss ich da jetzt mir die Ochsen ansehen. Auch schon bezahlt. Stellen wir uns mal diesen Dummkopf vor. Er gibt sein Geld dafür hin, hat das nie gesehen. Vielleicht hat er ein paar Ochsen gekauft, da kann man noch nicht mal einen ordentlichen Asado draus machen. Nicht? Also zum Arbeiten gar nicht mehr geeignet. Und jetzt denkt man, da ist ein Dritter, und der, von dem heißt es, er hat geheiratet. Na, heiraten ist eine schöne Sache, oder? Wenn wir einen richtigen Ehepartner finden, ist das ganz super. Jetzt kriegt der auch eine Einladung. Und das ist aber auch ein dummer Kerl, denn er sagt, ich habe geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Was hätte der tun sollen? Der hätte doch sagen sollen zu dem Hausherrn, ja weißt du, ich habe geheiratet, ich werde nicht alleine kommen, ich habe eine Frau, und die bringe ich mit. Wir wollen gemeinsam feiern bei dir. Das wäre doch die richtige Antwort gewesen. Tun sie nicht, alle drei nicht. Und jetzt sagt der Herr, geht raus in alle Welt, überall, und ladet ein, wen ihr dazu packen kriegt. Wer kommt, darf kommen, immer hinein, ohne Ausnahme. Alle sind eingeladen. Ich kann mich noch erinnern, als wir zum ersten Mal nach Russland fuhren und die Sowjetunion war zusammengebrochen und man konnte dort jetzt einreisen und nun konnten wir dort überall predigen, im Krankenhaus, an der Uni, bei den Soldaten. Wir hatten überall offene Türen und ich hatte mir so einige Themenpredigten eingesteckt. Ich dachte, da musst du das Thema nehmen und das Thema. Und dann stellte ich plötzlich fest, die Leute, die da saßen, die haben nie eine Bibel in der Hand gehabt. Die haben noch nie etwas gehört von alledem. Und da habe ich gedacht, wie kann ich denn solchen Menschen das Evangelium erklären? Ich habe alles weggeworfen, nichts verwendet von dem. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe diese Geschichte, dieses Gleichnis aus Lukas 14 den Leuten erzählt. Das verstanden sie alle. Und dann habe ich gesagt, und dann sagt der Hausherr, nun geht raus und verkündigt überall diese Botschaft des Heils für alle Menschen. Die, die nicht gekommen waren, die sind ausgeschlossen vom Reich Gottes. Aber jetzt kann jeder kommen. Dann habe ich gesagt, und darum sind wir hergekommen nach Russland. Wir wollen euch auch einladen. Es sind noch Plätze frei, gerade für euch Russen. Kommt! Dann habe ich gesagt, könnt ihr Hände heben, wer will mit, wer will mit dabei sein? Und dann gingen viele Hände hoch. Viele, die noch nie das Evangelium gehört haben, die haben das angenommen. Und dann habe ich gestaunt, wie groß unser Herr ist, was er uns für eine Botschaft anvertraut hat, dass man zu jeder Gruppe, zu jeder Gruppierung etwas hat, was man sagen kann, was die Leute trifft, wo man sie abholen kann. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein großer Reichtum, den wir in der Bibel haben. Diese Kleider des Heils werden uns geschenkt. Die kann man nicht kaufen. Nicht? Wenn man sonst ein Kleid kauft, wenn das nun alle möglichen, alle möglichen Scharniere hat, alle möglichen Dinge, nicht wahr? Ausschnitte und so weiter, alle Kordeln und so, dann kostet das viel Geld. Aber hier, die Kleider des Heils, die sind kostenlos zu haben. Ich habe eine nette Geschichte gelesen von einer Witwe in England. Der Sohn war schwer krank und der Arzt hat gesagt, also was hier hilft, ist eine ganz bestimmte Art von Weintrauben. Wenn man die nimmt, das hilft für diese Krankheit. Aber die konnte man nicht auf dem Markt kaufen. Aber am Hofe des Königs, da gab es die, diese Weintrauben. Und die hingen da so auch am Palast irgendwie so rüber. Und dann ging die Frau, diese Witwe, dorthin zu dem Gärtner und sagt, kann ich da nicht mal von diesen Weintrauben kriegen? Und sie hatte alles Geld zusammengespart und sagt, ich will das alles bezahlen. Und da hat er gesagt, diese Weintrauben sind nicht zum Verkaufen. Und dann kam der König da auch vorbei und hat das mitbekommen. Und dann sagt der König, diese Trauben verkaufen wir nicht, aber wir verschenken sie. Und so konnte sie sich so viele abpflücken, wie sie brauchte. Und so sehen wir, so ist das auch mit dem Heil. Das können wir nur geschenkt kriegen, nicht anders. Die einzige Möglichkeit, wir lassen uns beschenken. Die fünfte Seligpreisung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. Wenn wir das Wort Auferstehung hören, dann denkt man natürlich sofort an die Auferstehung des Herrn Jesus, der am dritten Tage auferstanden ist nach seinem Kreuzestod und damit den Tod besiegt hat. Und darum konnte er sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Siegesstimmung. Der Jesus selbst ist also das Leben. Wenn wir mit unserem Leben gekoppelt sind an diesen Herrn, dann können wir damit nicht mehr tot sein. Dann leben wir. Er ist der Fürst des Lebens. Das ist ewiges Leben, dass wir den Herrn Jesus kennen und ihn haben. Die Bibel spricht von zwei Auferstehungen. Hier ist die Rede, selig ist der Teil hat an der ersten Auferstehung. Es gibt auch noch eine zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung ist zum Gericht. Wer erst in der zweiten Auferstehung auferstehen wird, da ist schade. Der kommt ins Gericht. Und er wird wegen deiner Sünde verurteilt. Und zwar nicht nur für 3 Tage, sondern für eine Ewigkeit. Und darum müssen wir aus dieser Schusslinie raus, dass wir ja nicht zu denen gehören, die in die zweite Auferstehung kommen. Selig ist, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Da wollen wir hin, das ist unser Ziel, dass wir daran teilnehmen. Wenn wir sterben, kommen wir zunächst einmal ins Paradies. wenn wir den Herrn Jesus kennen. Der Garten Eden war nicht das Paradies, was oft gesagt wird. Das war ein Garten Eden, der war gar nicht so gut. Denn da war ja auch die Schlange. Da wurde man verführt. Im Paradies wird keiner mehr verführt. Das Paradies ist jener Ort, von dem der Jesus sagt zu dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist wirklich ein Paradies dort. Und in diesem Paradies, da wird auch Jesus sein. Und aus diesem Paradies heraus werden wir auferstehen zur ersten Auferstehung. Und dann werden wir dabei sein, bei seinem Kommen. Das Kommen des Herrn Jesus werden wir entweder lebend erleben, dass wir noch leben, dass unsere Generation vielleicht, wir wissen es nicht, die letzte Generation ist, die vielleicht gar nicht stirbt, weil er direkt kommen wird. Die Generation stirbt nicht, aber alle anderen sind gestorben. Ist auch nicht schlimm, wenn sie gestorben sind. Sie kommen dann zur ersten Auferstehung und alle sind dabei. Das ist ganz großartig, diese Auferstehung. Der Garten Eden gehörte zum Bereich von Raum und Zeit, wo wir jetzt hier leben. Das Paradies ist jenseits von Raum und Zeit. Da gibt es keine Uhren und auch keine Atomuhren. Das gehört zum Bereich dessen, was wir jetzt nicht sehen können. Offenbarung 22, Vers 7, die sechste Seligpreisung. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Das ist fast eine Wiederholung der ersten Seligpreisung, die wir schon kennengelernt haben, worüber ich gesprochen habe. Hier wird nochmal besonders herausgestellt, dass wir die Worte halten, die in diesem Buch stehen. Das wird der Maßstab sein, wonach wir einmal beurteilt werden. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, werden wir nicht verurteilt, sondern wir werden beurteilt. Und zwar nach dem, wie dieses Wort sagt, wie wir die Worte gehalten haben, die in diesem Buch stehen. Ich komme zur letzten Seligpreisung, die siebte, Offenbarung 22, Vers 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, auf dass sie teilhaben dürfen an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Wir haben vorhin schon gesprochen über die Kleider, über die Heilskleider. Und der Jesus ermahnt uns, dass wir diese Kleider auch waschen. Die werden schmutzig. In dieser Welt beschmutzen wir uns. Stellen wir uns vor, wir haben ein weißes Kleid an, wunderbar, und jetzt gehen wir in eine Autowerkstatt und machen da, reparieren vielleicht die Reifen und sonst irgendwas, was wir da tun. Da merken wir, das ist ein Wald voller Schmutz. Und in diesem Bild vergleicht die Bibel diese weißen Kleider, die wir von ihm bekommen haben, die Kleider des Heils. In dieser Welt ecken wir hier und da an und wir kriegen Schmutzflecken drauf. Und jetzt sagt der Jesus, dann sollen wir dasselbe tun, was wir auch mit unserer sonstigen Kleidung tun, dass wir dann sie waschen. Nur dieses Kleid des Heils, das stecken wir nicht in die Waschmaschine, sondern damit gehen wir zum Herrn Jesus. Denn Sünde kann einzig und allein nur durch das Blut Jesu gewaschen werden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Sünde rausgeht. Das kennen wir ja manchmal auch, wenn wir vielleicht irgendetwas umkippen, vielleicht irgendwie einen Kirschsaft oder so etwas, dann gibt es Flecken auf der Tischdecke und das geht dann schwer raus. Aber da hat man doch irgendwie noch so ein Haushaltsmittel, damit funktioniert das dann, um das dann doch rauszukriegen. Aber Sünde ist durch kein Fleckenwasser rauszukriegen. Das ist nur möglich, dass es vergeben wird durch das Blut des Herrn Jesus. Dadurch können wir ganz und gar rein werden. Und wenn wir merken, dass wir irgendwo schmutzig geworden sind in dieser Welt, obwohl wir zum Herrn Jesus gehören, dann gehen wir zu ihm und so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünde. Das sind die sieben Seligpreisungen, die der Herr uns so nennt, die er uns zuruft. Und wir sehen, wenn wir von unserem Herrn glücklich gepriesen sind, dann sind wir wirklich glücklich zu preisen. Dann sind das nicht mehr die Maßstäbe, die wir in der Boulevardpresse finden, dann sind das die Maßstäbe unseres Herrn, die ewig gültig sind. Und dass wir damit das Ziel erreichen. Selig, können wir auch sagen, sind diejenigen, die das Ziel erreichen. Zu diesem Ziel hin sind wir alle unterwegs und wir wollen uns ermutigen, immer wieder auf diesem Weg zu bleiben und uns durch nichts abbringen zu lassen von diesem Weg und unserem Herrn zu dienen, wo wir auch sind und wie wir es auch können. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir Dank sagen für dein Wort, das du deinem Jünger, dem Johannes, gegeben hast. Und wir können das heute in der Bibel nachlesen. Es sind deine Worte, die du an uns richtest. Und wir haben gesehen, dass du sie so ganz persönlich an uns richtest, weil du uns lieb hast mit einer Liebe, wie sie kein Mensch beschreiben kann. Es ist wohltuend, dein Wort zu hören. Es ist wohltuend, dein Wort zu hören, das doch so klar ist und so hilfreich. Wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du uns ein solches Ziel vor Augen gemalt hast, dass wir dich einmal in alle Ewigkeit sehen dürfen. Dich, dem lebendigen, ewigen Herrn, dem Lamm Gottes, dem Sohn Gottes, dem König aller Könige. Herr, wir freuen uns auf diesen Tag, den wir erleben dürfen, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus, unter uns. Amen.